Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir hören wollen als Predigttext, ist eben dieser Wochenspruch, den ich uns schon zu Beginn vorgelesen habe. Wir wollen noch einmal hören auf Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses kurze, prägnante Wort, das du uns an diesem Sonntagmorgen schenkst, mit dem du uns eine klare Order gibst, was wir zu tun haben, uns nämlich in dir zu freuen. Und soll es gehen in dieser Predigt eben um diese Freude. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du die Herzen all derer erreichst, die diese Predigt hören werden, Herr, damit genau das passiert, was du von uns forderst, dass wir uns neu freuen in und an dir. Und damit das gelingt, damit das passiert, dazu brauchen wir deine Hilfe, dazu brauchen wir dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist. Und so wollen wir alle miteinander bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich die Aufgabe eines Pastors? Das ist ja mein Beruf, ich bin Pfarrer, bin Pastor. Und was ist eigentlich meine Aufgabe? Was muss ich machen? Also wenn man die Kirchenordnungen liest, der einzelnen Landeskirchen, wenn da beschrieben ist, was das Pfarramt ausmacht, was ein Pfarrer tun soll, steht da immer zu Beginn, zwei Dinge sind grundsätzlich. Erstens klare Wortverkündigung, also bibeltreue Wortverkündigung. Zweitens rechte Sakramentsverwaltung. Das geht auf die CA 7 zurück, halt eine Confessio Augustana. Also das ist eine Beschreibung, was ein Pfarrer zu tun hat, ein Pastor halt. Klare Wortverkündigung, rechte Sakramentsverwaltung. Wenn man die Gemeindeglieder, die ich befragt, das macht die EKD alle 10 Jahre, was soll denn Pastor tun? Dann sagen so das Kirchenvolk, also die, die alle Kirchensteuer bezahlen, nichts von diesen beiden Punkten. Die sagen, das Erste, was die machen sollen, ist die alten Leute besuchen. Die sollen sich um die alten Menschen kümmern. Also das soll der Pastor machen. Ja. Wenn man jetzt so in pietistischen Kreisen unterwegs ist, so wie das bei uns in der Gemeinde ist oder wo ich dann auch in anderen Gemeinden bin, wenn man da fragt, ja, was soll denn Pastor machen? Ja, der soll Evangelisation machen halt. Ne? Der soll Menschen zum lebendigen Glauben bringen. Der muss dafür Sorge tragen, dass Menschen, die verloren werden, gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter fragt, da kommt der Nächste auf die Idee und sagt, ja, der muss auch was für die Diakonie tun. Da gibt es ja so viele arme Menschen, so viele bedürftige Menschen halt, denen es nicht gut geht. Der muss diakonisch tätig sein. Muss natürlich auch noch ein Herz für die Jugend haben. Die Kirchenmusik soll er fördern halt. Die Gemeindefinanzen in Ordnung bringen halt und sich um die Gebäude, die so eine Gemeinde dann hat, auch dann immer noch kümmern halt. Also das sind nur so ein paar Aspekte und ich will Ihnen was sagen, das hat alles seine Berechtigung. Das stimmt auch alles. Aber es hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel sagt, was ein Pastor machen soll. Da wird nicht so ganz viel drüber geschrieben, aber eins wird ganz klar und deutlich gesagt. Das finden wir im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel. Das ist eine Beschreibung des Apostel Paulus. Der schreibt diesen Brief an eine seiner Gemeinden. Er ist zusammen mit Timotheus, ist zusammen mit anderen Aposteln, sind es diejenigen, die die Gemeinde leiten halt, die da die Verantwortung haben, den pastoralen Dienst ausführen. Und die sind so im Clinch miteinander, es gibt viele Probleme und dann schreibt er einen ganz wichtigen Satz, einen ganz zentralen Satz, der für mein Pastorenamt immer wieder wichtig ist halt. Er sagt nämlich, ihr sollt nicht denken, dass wir Herren über euren Glauben seien, sondern, und dann kommt es, Gehilfen zu eurer Freude. So qualifiziert er das Pastoren, das Apostelamt, wir seien Gehilfen zur Freude. Und zwar jetzt nicht Gehilfen zur Freude im Sinne, so nach dem Motto, dass man möglichst komödiantisch und witzig irgendwelche Predigten vorträgt, sondern indem man der Gemeinde deutlich macht, was wir an Gott haben, wer der Herr Jesus für uns ist, dass dadurch Freude in den Menschen entsteht. Das ist ja Evangelium, das heißt ja fröhliche, freudige Botschaft, gute Nachricht halt zu sagen. Wenn das die Gemeinde versteht, dann wird sie erfreut, wenn das der Pastor nur richtig tut. Also so qualifiziert Paulus das Apostel, das Pastorenamt, Gehilfen zur Freude. Und das will ich heute auch versuchen, in dieser Predigt zu leisten. Diesen Anspruch der Bibel. Ich möchte versuchen, euch und ihnen Gehilfen zur Freude zu sein. Ist ja der Befehl, den Gott uns gibt. Freut euch, da steht nicht drin. Also wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt in der Weihnachtszeit, so am 24. Abend so, von 23:45 bis 23:50, dann könnt ihr euch ein bisschen freuen. Und er sagt, alle Wege, immer die ganze Zeit sollt ihr euch in mir freuen. Das ist ein Befehl, dürft ihr euch nicht aussuchen, das ist der Befehl an uns. Freut euch im Herrn, alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Und ich möchte versuchen, mit dieser Predigt eine Hilfestellung zu geben, damit ihr euch neu im Herrn freuen könnt. So habe ich dann auch die Predigt überschrieben. Hilfestellung zur Freude. Und weil wir so viele, viele, viele Gründe haben, uns an Gott und am Heiland Jesus Christus zu freuen, sind es heute nicht 3, nicht 4, nicht 5, heute sind es 7 Punkte. Ich hätte auch 17 machen können, aber dann hätte die Zeit nicht gereicht. Wir beschränken uns auf 7 Punkte. 7 Aspekte, wo ich nochmal zeigen möchte, warum wir uns in ihm, an ihm, in jeder Situation zu freuen haben. Ich möchte sprechen über die kausale Freude als erstes, danach über die pneumatologische Freude, dann über die literarische Freude, die beobachtende Freude, die konzessive Freude, die eschatologische Freude und zum Schluss über die temporale Freude. Hilfestellung zur Freude, das erste, die kausale Freude. So steht es im Psalm 13, mein Herz freut sich, dann kommt es, dass du so gerne hilfst. Also wir haben einfach einen großartigen, fantastischen Gott, der uns immer wieder hilft. Und das wissen wir, wenn wir in schweren Zeiten sind, in schweren Nöten, wenn man dann Hilfe erfährt, sei es von Menschen oder eben von Gott, dann ist man froh. Dann freut man sich, wenn Not gewendet wird, wenn Dinge sich verändert haben. Das ist was ganz, ganz Großartiges. Und wir alle, die wir hier sind, mit Jesus gehen, wir haben das in unserem Leben erfahren und erlebt. Da müsst ihr nur auf euer Leben gucken, wo ihr gebetet habt in schweren Situationen. Er ist gekommen, hat euch geholfen. Und darüber habt ihr euch auch gefreut, als die Situation sich geändert hat. Da könnte ich jetzt eine Menge auch aus meinem Leben erzählen und aus der Kirchengeschichte, wie Gott wunderbar geholfen hat, aus der Bibel halt. Aber ich will gar nicht über diese spektakulären Hilfen sprechen. Ich will einfach hier mal sprechen über das, wo er uns so im ganz Banalen hilft, immer wieder, worüber wir uns freuen dürfen. So Dinge, die uns so richtig selbstverständlich sind, wo wir vielleicht denken, ja, das haben ja wir geleistet halt, nicht? Was wir für Helden sind, was wir für Kerle sind, was wir für Frauen sind, was wir für einen Staat sind, was wir alles können. Nichts können wir ohne den lebendigen Gott. Er ist es, der uns hilft. Und wenn er uns nicht geholfen hätte, dann würde heute Morgen keiner von uns hier in den Bänken sitzen. Wenn er uns nicht Lebenskraft gegeben hätte, den Odem, wir würden heute Morgen nicht hier sitzen. Wenn er uns nicht behütet hätte an diesem Tag vor den listigen Anschlägen des Teufels, wir würden nicht hier sitzen. Wenn wir nicht in der letzten Woche genügend zu essen gehabt hätten, dann würden wir zum Bett liegen, dann hätten wir nicht genug Kalorien, könnten nicht aufstehen. Aber wisst ihr, alle von uns haben in der letzten Woche genügend zu essen gehabt. Hilfe des lebendigen Gottes, genügend zu essen hast du nicht, weil dein Bankkonto voll ist, ja klar. Damit kannst du dein Essen bezahlen, aber dein Bankkonto ist voll, weil du Arbeitskraft hast oder weil du in einem Staat lebst, der dich versorgt. Das haben wir alles dem lebendigen Gott zu verdanken, der uns hilft. Das ist mit so viel ausgestattet, mit so viel versorgt. Wir leben im Land, wo wir nächstes Jahr seit 80 Jahren keinen Krieg mehr kennen. Es sind kaum mehr Menschen unter uns, ältere Geschwister, die erzählen können vom Zweiten Weltkrieg, was es heißt, wenn Bomben vom Himmel fallen halt. In der Nachbarschaft wieder einer der Soldaten gefallen ist, wenn die Dinge so furchtbar sind. Kennen wir alle nicht. Gott sei Dank, was hat er in den letzten 8 Jahrzehnten unserem Land geholfen, von einem zerstörten Land zu einer der führenden Wirtschaftsnationen hat. Das hat alles Gott getan. Das ist die kausale Freude. Wenn man einfach da mal anfängt zu gucken, was der lebendige Gott getan hat, wo er uns da nicht hilft. Ja, im großen Spektakulären, aber auch in dem vermeintlich Banalen. Oh, da hat man so viel Freude an diesem Gott, der es so gut mit uns meint. Wie wunderbar ist das? Kausale Freude, das ist der erste Aspekt, den ich euch vor Augen stellen möchte, durch den ihr hoffentlich ein Stück weit mehr Freude im Herrn habt. Das zweite ist die pneumatologische Freude. Theologen müssen immer so ein bisschen die Fremdwörter gebrauchen. Pneuma ist der Geist halt, nicht? Das ist der Heilige Geist, nicht? Der Heilige Geist ist das, was in uns Freude macht. Das Wort, das ich euch mitgebracht habe, wird runtergeschrieben habe, nur diesen Punkt, Galater 5, 22, die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude. Nicht nur, und das ist der erste Punkt gewesen, bei all den äußeren Dingen, die Gott uns gibt, das Essen, den Frieden, die lieben Menschen, mit denen wir leben dürfen, wo wir Grund haben zur Freude, kausal, im Äußeren. Nein, auch wenn wir mit ihm zusammen sind, mit Gott selber, wenn er in uns ist, dann entsteht automatisch Freude. Nochmal, die Frucht des Geistes ist Freude. Und zwar nicht so eine kurze Freude, die du hast, wenn du ein neues Auto hast. Das dauert 2 Wochen, dann sind die PS wieder normal, dann ist das alles kein Thema, ist die Freude erloschen. Sondern eine bleibende Freude, das macht der Heilige Geist. Das ist das Wunderbare. Und darum geht es auch beim ganzen Evangelium. Römer 14 heißt es, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Da steht nicht, Reich Gottes ist die und die Dienste tun, Reich Gottes ist den Zehnten geben, Reich Gottes ist dieses und jenes machen, sondern da heißt es, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das heißt, wenn wir im Herrn sind, wenn der in uns ist mit seinem Geist, dann haben wir Freude. Da ist nur noch die Frage, wie können wir das denn machen? Eine Menge von euch sind heute Morgen hier, die sind so freudlos. Die sind zwar gläubig, führen auch ein einigermaßen gutes Leben, aber so die richtige Freude haben sie nicht. Da will ich euch was sagen, dann mangelt es euch an Heiligem Geist. Ich sage nicht, dass ihr keinen Heiligen Geist habt, aber dann dämpft ihr den Geist. Davon spricht die Bibel. Haben wir auch hier schon immer wieder von der Kanzel von gehört oder in Bibelstunden halt. Uns bewegen ja 2 Kräfte. Der alte Adam ist die eine Kraft, das andere ist der Heilige Geist. Wenn wir wiedergeboren sind, sind vielleicht auch Leute hier, die haben den Heiligen Geist noch gar nicht. Das ist eine erbärmliche Existenz, da hast du gar keine Freude. Nur so ein paar irdische Freude, die sind aber schnell vorbei. Aber ohne Heiligen Geist hast du keine bleibende Freude. Aber ich spreche jetzt mal die Wiedergeborenen an, die eben Heiligen Geist haben und alten Adam. Wenn man dann feststellt in seinem Leben, obwohl es mir so gut geht, ich bin vermögend, ich habe genug zu essen, ich bin gesund, die Familie läuft, aber ich bin trotzdem irgendwie nicht richtig freudig. Fehlt dir Heiliger Geist, hast du zu wenig Heiliger Geist. Und was kann man denn machen, um den Heiligen Geist wachsen zu lassen, damit er größer wird? Nun, das Erste, was man machen muss, muss dahin gehen, wo es den Heiligen Geist gibt. Ins Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt ist Predigt, aber durch das Wort Christi halt. Also Glaube, dass der Heilige Geist kommt durch das Wort Jesu Christi. Also wenn einer hier im Martini-Kirchhof betritt halt und sagt, ich würde gerne gut italienisch essen, der muss nicht zu Martini kommen, der sollte rüber zu Savino gehen, der soll da bei dem essen halt, da kriegst du gutes Essen, gutes italienisches Essen kriegst du nicht hier. Und genauso ist es bei der Frage nach dem Heiligen Geist. Den Heiligen Geist, der musste genau hingehen, wo es den gibt. Da musste keine Wanderwege nach Santiago Compostela laufen, da musste kein Mandala malen halt nicht, da musste auch nicht irgendwelche Klangschalenmeditation machen, das gibt es da nicht, Heiligen Geist. Da kommen andere Geister. Wenn du den Geist Gottes haben willst, hier reingehen, in die Bibel. Und dann einfach Gott gebeten halt. Die Hände gefallen und gesagt, Herr, gib mir deinen Geist. Du siehst, ich bin momentan nicht freudig. Da ist so viel um mich herum. Das erdrückt mich. Bitte lass deinen Geist wachsen. Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, in Lukas 11. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch gegeben. Denn wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Dann kommt es. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also im Wort Gottes lesen, Hände falten, Gott drum bitten. Und dann eine Sache noch machen, gucken, Buße tun. Jetzt werdet ihr wieder sagen, der Latzel ist wieder bei seinem Dreiklang Bibel beten, Buße, aber das ist nun mal so in der Bibel. Buße tun. Mit dem Heiligen Geist und der Sünde verhält es sich so wie mit Feuer und Wasser oder wie mit Benzin und Wasser. Also wenn du Sünde tust, dann wird das Brennen des Geistes, und die Bibel beschreibt ja den Heiligen Geist als Feuer, dann wird das weniger. Wenn ihr ein Lagerfeuer habt und schüttet da 10 Liter Wasser rein, dann wisst ihr, das erlischt einen Teil der Flamme. Und je Sünde man macht, desto mehr erlischt der Heilige Geist in mir, desto mehr wird der alte Adam groß. Deshalb sagt die Bibel immer wieder Buße tun, denn die Buße und Feuer, das verhält sich wie Benzin und Feuer, das wissen wir auch. Wenn wir einen 10 Liter Eimer Benzin ins Feuer gießen, da geht das Feuer nicht aus, sondern da gibt es erstmal einen Riesenschlag, dann brennt das umso intensiver. So ist das mit der Buße. Also wenn ich Heiligen Geist haben will, muss ich Buße tun. Gucken, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, denn damit blockiere ich das Fließen des Heiligen Geistes. Ich erinnere mich wieder daran, Adventszeit ist eine Bußzeit, haben wir 2 Tage noch, halt, aber Buße gilt für das ganze Jahr, Buße zu tun. Aber das ist das, was dann passiert, wenn wir wirklich im Wort lesen, halt, wenn wir wirklich den Herrn darum bitten und dann bußbereit sind, bußfertig sind, dass wir dann erleben, wie der Geist kommt. Und natürlich, das sagt die Bibel auch, da wo die Geschwister zusammen sind in seinem Namen, bin ich auch bei ihnen. Nicht wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen, immer Heiligen Geist. Da wächst eben was. Und wenn ihr Freude haben wollt, dann tut diese Dinge einfach. Lest im Wort, bittet Gott im Gebet um den Heiligen Geist und tut Buße. dass ihr einfach den Heiligen Geist empfangt. Und das passiert dann, je stärker der Geist wird, desto fröhlicher und freudiger werdet ihr. Eine dritte Freude ist die literarische Freude. Das ist die Freude über das Wort, da habe ich gerade schon von gesprochen, um den Heiligen Geist zu kriegen, lest das Wort. Aber das Wort ist einfach unfassbare Freude. Psalm 119 heißt es im Vers 162, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Was für ein tolles Wort. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Also ich ordne das ja jeden dritte Predigt an, lese zwei Kapitel Altes und Neues Testament und für manche wird das zu so einer religiösen Pflichtübung. Das darf es nicht werden. Bibel lesen, das muss wirklich richtig Spaß sein. So wie manche Leute heute irgendwelche Netflix-Serien gucken und sagen, ich kann es kaum erwarten, die nächste Serie zu gucken, das nächste Mal, wo ich gucke, wie geht es denn weiter? Genauso muss es auch sein, wenn du die Bibel liest. Wenn du da anders rangehst, so nach dem Motto, muss ich jetzt machen, hat der Pastor gesagt, halt, ne, sonst ist vielleicht Gott böse auf mich. Das ist schon komplett falsch. Da musst du erstmal in die Buße, dass du dich richtig freust, dass du sagst, da habe ich richtig Spaß dran. Das ist richtig klasse. Also, das muss ich wirklich sagen, halt, ich bin ja ein beschenkter Mensch. Ich kriege Geld dafür, dass ich mich mit diesem Buch beschäftigen darf. Halt, ne? Das ist großartig. Da liest du drin, da studierst du drin und ich mache das ja nicht erst seit vorgestern. Ich bin schon eine ganze Weile dabei und ich freue mich immer wieder neu über die Bibel. Das ist so fantastisch, literarische Freude. Ich freue mich über dein Wort wie einer der großen Beute. Jetzt kann man sagen, ja gut, der Latze muss das ja erzählen, Pfarrer von einer gläubigen Gemeinde halt, nicht? Der kann ja gar nicht anders reden, der muss ja Werbung für die Bibel machen halt. Das Interessante ist, wenn man mit Menschen spricht, die die Bibel wirklich gelesen haben, nicht die vorgeben, die Bibel gelesen zu haben, sondern die sie wirklich studiert haben und nicht gläubig sind, die trotzdem sagen, das ist großartig. Also Bertolt Brecht, der steht nicht in der Gefahr, irgendwas Gutes am Christentum sehen zu wollen. Das war ein berauschter Nihilist halt, Sozialist, was auch immer halt. Da kann man manches Negatives aus christlicher Sicht sagen, aber eins muss man ihm zugestehen, der Mann hatte Ahnung von Literatur. Der hat ja nicht umsonst auch einen Literaturnobelpreis bekommen halt, so viele Werke geschrieben halt. Der wusste, wovon er gesprochen hat. Als der mal gefragt worden ist, was denn das wichtigste und bedeutsamste Buch wäre, das er je gelesen hätte. Hat er nicht gesagt, irgendwie, was weiß ich, von Marx, von Engels oder sonst was? Nein, er hat gesagt, die Bibel. Die Bibel. Das ist so stark, das ist so gigantisch, das ist so großartig, dieses Buch. Da hast du einfach Freude dran. Freude, wenn du dieses Buch liest, wenn du so einen Psalm liest, wie den Psalm 23, es dir nicht gut geht und du durch diese Worte Trost bekommst. Deine Situation ist irdisch noch genau dieselbe wie vorher, aber du hast eine Viertelstunde Zeit genommen mit diesem Psalm 23, hast es durchdacht und durchbetet und auf einmal kommt Trost zu dir, weil du auf einmal neu verstanden hast, dass im finsteren Tal der Heiland bei dir ist. Dass du Wegweisung bekommst, du weißt vielleicht im Moment nicht, wie es weitergeht und auf einmal liest eine Geschichte und auf einmal wird es ganz klar. Nicht immer gefällt einem das, aber auf einmal hast du Klarheiten. Das tut das Buch. Du hast Erkenntnisse. Ich frage mich immer, wie Leute die Welt verstehen wollen, die nicht wissen, dass es einen Teufel gibt, der so viel Schlechtes macht mit den Kriegen, mit den Hungersnöten, mit den Anschlägen, die wir jetzt wieder erlebt haben dort. Wie willst du die Welt verstehen, ohne das zu begreifen, dass es den lebendigen Gott gibt und die Seinen und dass es das Böse gibt, was dagegen geht? Wie willst du die Geschichte in Israel verstehen mit all den Dingen, die da passieren, wenn du nicht weißt, was tatsächlich über dieses Volk gesagt ist? Es ist so vieles, was man einfach in der Bibel findet. Es ist einfach eine literarische Freude, die in einem steht, wenn man sich damit beschäftigt. Und dazu möchte ich euch immer wieder Mut machen. Einfach nehmt die Bibel, lest drin. Lasst euch von der Bibel erzählen, was für einen großartigen Gott wir haben, der dich lieb hat. Das ist ja ein Liebesbrief auch neben all dem anderen, dass das die Bibel uns korrigiert und dass sie uns Trost schenkt. Das ist der Liebesbrief des Schöpfers an dich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so richtig verliebt gewesen ist, so als was weiß ich, 20-Jähriger oder Jährige. Und wenn man dann so ja, den oder sie gefunden hat und der schreibt einen Liebesbrief. Ja, die Dinger liest ja auch 4, 5 Mal halt. Ne? Und nochmal rausgekramt und Licht aus und nochmal rausgeholt. Ach, wie wunderbar, wie schön. Die Bibel ist ein Liebesbrief des lebendigen Gottes an uns, der uns sagt, hey, ich bin für dich auf Golgatha in den Tod gegangen, weil ich dich so lieb habe. Ich bin für dich gestorben, damit wir eines Tages die Ewigkeit miteinander verbringen können. Du musst nur noch an mich glauben. Hab mich lieb und dann bin ich glücklich. Wenn du mir Liebe schenkst von ganzem Herzen, ganzem Sinn, Da bin ich glücklich, dann geht es mir als Gott gut. Was für was Gigantisches, wenn man das liest, wenn man das dann für sich annehmen kann, einfach, da kann man sich nur freuen. Wie so ein Jugendlicher, der eben den Liebesbrief seiner Freundin liest, die sind ja dann auch glücklich. Ne? Die sind ja einfach nur fröhlich und freudig halt, ne, darüber zu sagen, ja, wie wunderbar. Und wie wunderbar, dass wir einen Gott haben, der uns lieb hat und dass wir das immer wieder im Wort lesen dürfen halt. Deshalb befiehlt eben Gott auch die Freude. Ihr habt keinen Grund mehr traurig zu sein. Ich bin da, ich helfe euch, ich habe euch lieb halt. Schaut auf mich. Wir haben eine wunderbare Beziehung, über die du dich freuen darfst. Nimm die anderen Dinge nicht so wichtig, sondern freu dich an mir. Deshalb immer wieder der Befehl, freu dich, freu dich, freu dich. Ein vierter Aspekt über die Freude, die wir haben dürfen, das ist die beobachtende Freude. Da heißt es im Kolosser 2, da schreibt Paulus an die Gemeinde dort in Kolosser: Obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Gebet, im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Paulus geht es gar nicht gut, er hat eine Menge hinter sich halt, verfolgt und alles. Aber er hat Freude daran, wenn er sieht, wie gut sich die Gemeinde entwickelt. Er sieht etwas dort in Kolosser, er sieht es ja nicht direkt, die haben ja kein Smartphone gehabt hier mit was nicht was für Kameras, sondern er hört dann davon, aber er sieht das, bekommt das mit und darüber freut er sich. Weil das ist Leib Jesu Christi. Er ist Glied am Leib Jesu Christi und die Geschwister in Kolosser auch. Und wenn die sich freuen, dann freut er sich mit. Wenn die leiden, dann leidet er mit. Aber eben, wir haben nicht nur Anteil am Leiden, wir haben auch Anteil an der Freude dessen, wenn irgendwo anders etwas Gutes passiert. Und jetzt könnte man hier, aber viele sprechen, was die Kirche in Deutschland, in Mitteleuropa momentan ausmacht, da schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen, wo die Reise hingeht, dass in den nächsten 10 Jahren in Deutschland ein Drittel der Gebäude aufgegeben werden, die wir als evangelische Kirche haben. So viele Kirchengemeinden lösen sich auf, bei so vielen ist schwierig, da geht keiner mehr zu den Gottesdiensten und die Zukunft der Landeskirchen und auch nicht nur der Landeskirchen, vieler freien Gemeinden, da ist vieles ganz, ganz schwierig. Aber wir sprechen heute ja über die Freude. Und es gibt auch so viel Gutes im Reich Gottes, worüber man sich freuen kann. Ich will euch einfach mal von der letzten Woche erzählen, wo ich mich gefreut habe. Gefreut habe über Dinge, wirklich gefreut habe, was anderswo passiert. Wo ich einfach nur beobachten durfte und man sagt, super. Man ist einfach froh, weil man im Herrn ist. Freut euch im Herrn alle Wege. Ich hatte Anfang der Woche ein Gespräch mit einem lieben Bruder aus Sachsen, der erzählte mir über die Entwicklung ihrer Gemeinde und sagte, du kannst es dir kaum vorstellen, wir haben jetzt eine Pfadfinderarbeit begonnen. Und bei dieser Pfadfinderarbeit sind jetzt letztens über 60 Kinder gekommen. In Sachsen, wo in vielen Bereichen es kirchlich nicht so gut aussieht. Toll, was da der Herr geschenkt hat. Da freut man sich einfach mit, wenn man sowas hört, dass anderswo Kinder und das Wort Gottes kommen. Ich habe in der letzten Woche noch mal eine E-Mail bekommen von dem Obiore, dem katholischen Priester dort aus Nigeria. Da haben wir, ja, als der im Juni hier war, den mal mit einer Kollekte unterstützt. Aber die Kollekte, die ihr da zusammengetragen habt, die war gigantisch. Also die war die größte Kollekte, die wir hier je eingesammelt haben. Und wenn man dann sieht, er hat mir noch mal Bilder geschickt von dem Waisenhaus, was mit dieser Kollekte gebaut werden konnte. Nur mit dem Geld, was ihr alle zusammengelegt habt halt. Dass da über 100 Kinder waren, die vorher am nackten Boden geschlafen haben, die jetzt ein Dach über dem Kopf haben und jeder ein Bett und eine Matratze. Reich Gottes. Da siehst du, was einfach passieren kann. Jeder von euch hat damals was in den Klingelbeutel gelegt, überwiesen, was auch ich. Wir konnten unten was Großes machen, durch die Hände derer. Ich habe es ja nicht gemacht, ich habe nur zugeguckt halt. Ne? Ich habe nur die Abkündigung gemacht. Aber dann beobachtest du, was der Herr macht. Und da freust du dich einfach. Da freust du dich einfach, wenn du sagst, ey, diese kleinen, farbigen Kinder, die schlafen jetzt im Bett und auf einer Matratze. Super. Richtig super. Ja, wo man sagt, toll, das ist einfach richtig gut, das ist einfach nur Freude. Dann hat mir letzte Woche jemand eine E-Mail geschickt und hat mir von seiner Bekehrung erzählt. Ich habe da überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Nicht, dass ich denke, das wäre jetzt, was ich hier eine Predigt von mir gehört hätte oder bei einer Evangelisation, sondern einfach nur erzählt. Dann erzählt jemand, wie er ganz tief in der Welt war, also den ganzen Krempel alles mitgenommen, mit Betrug, mit Sex, mit Drogen, das ganze Programm und dann zum Heiland Jesus Christus findet und wie Dinge ganz anders werden. Das liest du und du freust dich einfach. Du freust dich einfach, was da passiert. Beobachtende Freude. Und das kennt ihr auch alle so aus eurem Umfeld. Das kennst du, wenn du von irgendwelchen Missionsgesellschaften Berichte zugeschickt bekommst, wenn du mit anderen Christen sprichst. Einfach, und das merkst du, wenn du den Geist hast, du freust dich mit, weil wir Glieder an einem Leib sind. Dass du, wenn in deiner eigenen Familie, was weiß ich, bei deinem Sohn, bei deinem Enkelkind was Gutes passiert, da freust du dich auch mit, wenn die Abitur machen oder Studien beenden, die Lehre machen oder glücklich verheiratet sind oder das erste Kindchen kommt, halt sozusagen. Und genauso auch mit den Geschwistern, beobachtende Freude. Freude im Herrn, freut euch im Herrn alle Wege. Eine fünfte Freude, das ist die konzessive Freude, das ist ein ganz anderer Aspekt der Freude, von dem die Bibel berichtet. Nicht so das, wo man immer sagt, ja, das passiert Gutes und das Wunderbares und dann, sondern ganz was anderes, eine Freude, die da ist, obwohl wir als Christen Schwierigkeiten haben. Christsein bedeutet Leidensnachfolge. Unser Herr und Heiland hat das Kreuz auf sich genommen. Er hat gelitten und wenn wir ihm nachfolgen, dann gehen wir in seinen Fußstapfen und dann werden wir auch leiden. Aber, und das ist das Tolle, obwohl wir, und das ist dieses konzessive Verhältnis, obwohl wir leiden, freuen wir uns. Das ist paradox. Normalerweise ist es so, wenn uns was Schlechtes widerfährt als Menschen, dann sind wir traurig. Wir als Christen dürfen das aber anders sehen, wenn wir um Jesu Namen verfolgt werden. So heißt es in der Bibel, Apostelgeschichte 5, die Verse 40, 41, die erste Gemeinde wächst und wächst und wächst. Das ist dem Hohen Rat, das ist den römischen Besatzern ein Dorn im Auge und dann werden Johannes und Petrus vor den Hohen Rat geführt, die werden verhört, schließlich kann man sie nicht halten, aber bevor man sie gehen lässt, foltert man sie aufs Schlimmste. So heißt das hier, sie riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln, also ließen sie foltern, zusammenschlagen, auspeitschen und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Und dann kommt der Hammer, dann heißt es da, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Die sagen, wie super ist das denn? So ist es hier, nicht? Petrus und Johannes, und die klatschen ab, die sagen, super, leiden für Jesus. In der Bergpredigt sagt Jesus Christus, selig seid ihr, wenn euch Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles über euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, so wird es euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Freut euch im Herrn aller Wege, heißt unser Bibelvers. Eben auch, wenn uns der Wind ins Gesicht bläst, wenn kein Rückenwind da ist, sondern wenn die Welt ein Nein zu uns hat. Wenn wir Probleme haben an der Arbeitsstelle, im Freundeskreis, in der Familie, weil wir zu Jesus stehen. Wenn ihr der Einzige seid, die Einzige, die jetzt an Heiligabend bei der Bescherung dann eben auch von Jesus erzählt und dann kriegt ihr die hämischen Kommentare, da freut euch, dann freut euch drüber. Warum? Weil es um Jesu Willen ist. Wenn wir für Jesus Christus Schmach leiden, dann ist das eine Auszeichnung, dann ist es etwas Wunderbares, zu wissen, dann bist du am richtigen Weg. Wenn alle um dich rum klatschen und alle das super finden, dann mach ein großes Fragezeichen an deine Verkündigung. Denn Verkündigung wird immer, immer, immer damit zu tun haben, dass es Widerstände gibt. Das war bei Petrus so, das war bei Paulus so, das war bei Johannes dem Täufer so, das war bei den Propheten im Alten Bund so, das war natürlich auch bei Jesus so und das war über die gesamte Kirchengeschichte hinweg. Die, die klar verkündigt haben, die, die klar zu Jesus gestanden haben, die haben immer auf die Schienbeine gekommen. Aber das ist auch gut so. Darüber dürfen wir uns freuen, weil es ein Indikator ist dafür, dass wir am richtigen Weg sind. Nochmal. Niemand möchte das und wir dürfen dankbar sein, wenn uns Verfolgung erspart bleiben. Aber wenn wir es erleben um Christus Jesu willen, dann dürfen wir uns freuen, obwohl wir verfolgt werden, weil wir am richtigen Weg sind und weil das eben zum echten Christsein dazugehört. Es gibt nichts Schlimmeres als falsches Christsein, als laues Christsein. Aber wie gesagt, nochmal, wenn dir der Wind ins Gesicht weist um Jesu willen, dann weißt du, du fährst den richtigen Weg. Das ist die konzessive Freude, auch ein Aspekt, warum wir uns in und an dem Herrn Jesus Christus freuen dürfen. Sechster Aspekt der Freude, nochmal ganz was anderes, das ist die eschatologische Freude. Eschaton, das ist das kommende Zeitalter, also die Ewigkeit, auf die wir zugehen halt. Das ist das, was kommen wird, die eschatologische Freude auf das, was werden wird. Die Jünger sind einmal unterwegs auf Geheiß Jesu und dann haben sie vollmächtige Taten in der Autorität Jesu kommen. Jetzt sind die richtig beglänzt und beglückt halt nicht, weil ihnen solches gelungen ist halt. Sogar die Geister haben sie ausgetrieben und da sagt Jesus zu ihnen, darüber freut euch mal nicht, dass ihr die Geister ausgetrieben habt, sondern dann sagt etwas ganz Bedenkenswertes, freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Es gibt eine Liste, es gibt ein Buch, das ist das Buch des Lebens. Und all die, die eines Tages Wohnstätte im himmlischen Jerusalem haben, deren Namen sind da jetzt schon eingetragen. Da stehen die Namen, da steht auch mein unwürdiger Name. Ich habe Wohnrecht im himmlischen Jerusalem, nicht weil ich jetzt Pfarrer der St. Martini-Gemeinde war, weil ich irgendetwas gerissen hätte im Reich Gottes, nein, nur weil der Heiland für mich auf Golgatha gestorben ist und ich an ihn glaube. Und da steht auch dein Name drauf, wenn du an Jesus glaubst. Trotz deiner mickrigen Nachfolge, trotz deines Kleinglaubens, trotz all deiner Sündhaftigkeit, all deiner Schwierigkeiten, wo du dem Herrn immer wieder in Enttäuschung bist, aber dein Name steht drauf, wenn du an ihn glaubst. Und darüber darfst du dich freuen. Darüber darfst du dich freuen. Mehr freuen als über den Urlaub, der nächstes Jahr läuft. Die meisten von euch haben jetzt schon Planung gemacht fürs nächste Jahr, weil ich hier, oh, nächste Sommerferien und dann geht es nochmal nach Gran Canaria oder was weiß ich, Skiurlaub über Ostern halt in Saas Fee, keine Ahnung, was ihr alles plant. Dürft ihr euch freuen, aber das ist nur irdisch. Freut euch aber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ihr seid auf der Liste drauf, ihr seid im Buch des Lebens. Wenn wir aufhören zu leben in dieser Welt, haben wir Ewigkeit beim Herrn. Wohnstätte im himmlischen Jerusalem. Das ist eine Freude. Wenn ich damit beschäftige, sagst du, super. Sind die eh nur noch ein paar Jahre hier. Die gehen ja ganz schnell vorbei. Aber dann Ewigkeit beim Herrn. Ich stehe drauf auf der Liste. Als ich in den 80er Jahren in Marburg studiert hatte, da gab es noch nicht Computer und sowas alles, wo man sich dann seine Klausurenergebnisse raussuchen konnte. Und in vielen Fachbereichen war es so, wenn man eine Klausur geschrieben hatte, dann hing dann an dem Eingang zum Fachbereich eine Liste aus derer, die die Klausur bestanden hatten. Standen nicht die dabei, die durchgefallen waren. Und wenn dann, was weiß ich, die Juristen so eine Klausur geschrieben hatten, dann wusstest du genau, wenn das Ausgang war, dann pilgerten die alle so, was weiß ich, so eine ganze Hörsaaltruppe dahin, um zu gucken, stehe ich denn drauf? Und die, die drauf standen, die haben sich gefreut, super, jetzt geht's weiter mit dem Studium. Und die, die nicht drauf standen, die waren natürlich traurig halt, weil sie nochmal eine Runde weitermachen mussten. Viel größere Freude ist es, wenn du wissen darfst, ich stehe im Buch des Lebens, dann geht es weiter. Und wie furchtbar ist, wenn du nicht im Buch des Lebens geschrieben bist. Das ist etwas Wunderbares. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das musst du dir vorstellen. Dein Name von Anbeginn der Zeiten ist im Buch des Lebens beim lebendigen Gott verzeichnet. Wow. Wir sind dabei. Du bist dabei, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das ist einfach Freude. Und wenn du darüber nachdenkst, wenn du das einfach nochmal verinnerlichst, dann kriegst du eben diese Freude im Herrn. Psalm 16 heißt es, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Und dann kommt es, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Das ist so, wenn du im Buch des Lebens geschrieben bist, dann hast du eine Ewigkeit. Das ist eschatologische Freude. Und ein siebtes und letztes. Ein siebter und letzter Aspekt zu diesem Thema Freude im Herrn, das ist die temporale Freude, das ist die Zeitfreude. In so einem Vers heißt es, freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und dann geht es weiter, eure Güte lasst Kunst sein allen Menschen. Dann kommt es, der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Also wir gehen jetzt ja auf Weihnachten zu und ich weiß nicht, wer von euch sich noch daran erinnert, wie das so gewesen ist als 8-9-Jähriger oder Jährige, wie das damals war. Also für die Älteren ist Weihnachten ja nicht mehr so das Fest der großen Freude, aber so ein Kind, wenn man wusste, oh, endlich Heiligabend, Bescherung, so ist es mir zumindest gegangen. Ich habe mich mal riesig auf Weihnachten gefreut. Also auch der ganze Advent, das war wirklich ausgerichtet. Und je näher das kam und auch am Heiligabend, dann ich konnte gar nicht erwarten, bis das Essen zu Ende war, damit endlich Bescherung war, halt nicht. Ja, und da war Bescherung und zwei Tage später hast du schon wieder alles vergessen gehabt. Aber die Vorfreude, die war so gigantisch, halt zu sagen, oh, da gibt es Geschenke, wie wunderbar. Das ist temporal, das ist eine besondere Zeit, weil Heiligabend näher rückte, da habe ich mich als 8-9-Jähriger gefreut. Jetzt gibt es eine andere Freude für mich, denn da rückt auch eine Zeit näher. Die Zeit kommt näher für mich durch den Heiland Jesus Christus her. Entweder kommt Jesus wieder, das wäre super, wenn wir Heiligabend gar nicht erleben, sondern am 23. Morgen würde der Heiland wiederkommen, das wäre das Allerbeste, die größte Freude. Aber wenn ich es zu Lebzeiten nicht mehr erfahre, dann werde ich ihn spätestens dann sehen, in dem Moment, wo ich sterbe. Der Herr ist nahe, so heißt es hier. Der Herr ist nahe. Der ist mir ganz nahe. Der Gott, an den ich glaube, dem ich vertraue, der mir seinen Geist gegeben hat, der ist mir ganz, ganz nahe. Und zwar in der direkten, unmittelbaren Begegnung. Und darauf freue ich mich riesig. Ich freue mich riesig, wenn meine Tochter morgen wieder nach Hause kommt, klar. Aber ich freue mich viel, 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 viel mehr darüber, wenn der Heiland Jesus Christus wiederkommt und ich mit dem zusammen bin, der mir das Leben gegeben hat. Der Herr ist nah. Und das wird dann eine Freude sein, die nicht aufhört, wie bei so einem Achtjährigen, der dann am 27. nicht mehr richtig Spaß an seinen Geschenken hat, weil das alles normal geworden ist, sondern das ist eine bleibende Freude. Die Bibel sagt uns, dass wir die ganze Zeit nur noch Halleluja singen, so freuen wir uns, und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht ein Jahr, nicht 10 Jahre, nicht 1000 Jahre, die ganze Zeit über. Warum? Weil wir in der Gemeinschaft mit ihm sind. Der Herr ist nah, Freude auf die Wiederkunft. Deshalb betet die Gemeinde Jesu Christi ja auch seit allen Jahrtausenden, komm Herr Jesus, komm bald. Und wenn du dich darauf freust, dann sagst du ja, oh, hoffentlich ist das bald hier zu Ende mit dieser Welt. Hoffentlich kommt er wieder, aber wenn nicht hier, ist es auch nicht schlimm, dann werde ich ja bald sterben und da bin ich letztlich bei ihm. Der Herr ist nah. Und ich hoffe, dass du auch diese Freude hast, dass du ganz bald beim Heiland Jesus Christus zusammen bist, weil du Kind Gottes bist, weil er entweder wiederkommen wird in diese Welt oder weil er dich abberufen wirst und du dann mit ihm zusammen im himmlischen Jerusalem sein wirst. Das ist der Aspekt der temporalen Freude. Hilfestellung zur Freude, die kausale Freude, die pneumatologische Freude, die literarische Freude, die beobachtende Freude, die konzessive Freude, die eschatologische Freude und die temporale Freude. Ich habe versucht, mit diesen Aspekten euch ein Stück weit Hilfestellung zu geben, damit ihr euch freut, aber ich möchte euch noch einmal an den Predigtvers erinnern. Es ist keine Option, könnt ihr machen oder bleiben lassen. Nein, unser Herr und Heiland befiehlt dir die Freude. Und so rufe ich dir noch einmal den Predigttext, den Wochenvers zu. Freut euch im Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.